Deutschlandfunk Nova. Update.
Jerusalem ist unser. Es gehört allen Arabern, Muslimen und Christen, die dort beten.
Dass die USA Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen. Dagegen haben heute viele Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen protestiert. Die radikal-islamische Hamas hat sogar zu einem neuen Palästinenseraufstand aufgerufen. Hat Trump mit seiner Entscheidung ein Pulverfass angezündet? Das ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update. Präsident Trump verewigte sich gestern in der Geschichte unserer Hauptstadt. Ich möchte ihm und dem amerikanischen Kongress danken.
Der israelische Präsident Benjamin Netanyahu hat sich nicht nur bei Trump bedankt, sondern rechnet damit, dass auch andere Staaten den USA folgen werden. Welche ist unklar. Außerdem rechnet die israelische Regierung mit Gewalt. Die Armee hat im Westjordanland ihre Truppen aus Sicherheitsgründen verstärkt. Bis jetzt ist es eher zu kleineren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen, obwohl die radikal-islamische Hamas zu einer neuen Intifada, zu einem Palästinenseraufstand aufgerufen hat.
Was ist nun mit dem palästinensischen Volk? Mit unseren Brüdern im Westjordanland und in Jerusalem? Die Stadt wird aus ihrem arabischen, muslimischen Kontext herausgerissen. Wir rufen dazu auf und werden daran arbeiten, dass es eine Intifada gegen die zionistische Besatzung geben wird.
Nach der ersten Intifada, die 1987 begann, und der zweiten von 2000 bis 2005, hat die Hamas schon öfter mit einer neuen Intifada gedroht. Beobachter sind aber skeptisch, dass es jetzt tatsächlich dazu kommt. Bettina Marx, die für die Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah ist, sagte im Deutschlandfunk, dass es wohl eher morgen nach den Freitagsgebeten zu Eskalationen kommen könnte, wenn überhaupt.
Meistens kommt es nicht so schlimm, wie es vorher angekündigt wird. Viele Palästinenser, muss man auch sehen, sind einfach müde, sind erschöpft, sind sehr frustriert, sehr deprimiert über diese Entscheidung. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie deswegen alle auf die Straßen gehen werden.
Langfristig bleibt nach der Entscheidung von Trump aber die Frage, wie es jetzt mit dem Friedensprozess weitergeht. Da war immer wichtig, dass der Status von Jerusalem, das ja von Palästinensern und Israelis beansprucht wird, erst noch festgelegt werden soll. Trump hat das jetzt durch seine Entscheidung praktisch vorweggenommen und Jerusalem den Israelis zugesprochen. Das macht die Rolle der USA als einen ehrlichen Vermittler nicht mehr glaubwürdig. Und es bereitet auch Probleme für Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Der hatte bis jetzt immer besonders darauf gesetzt, friedlich und durch Verhandlungen zu einem Palästinenserstaat zu kommen. Jetzt hat er auch gegen Kritiker in den eigenen Reihen keine so guten Argumente mehr, warum man mit den USA überhaupt Gespräche führen sollte. Abbas selbst hat Trumps Entscheidung als inakzeptables Verbrechen kritisiert. Auch die internationale Staatengemeinschaft hat negativ reagiert. Vor allem arabisch und islamisch geprägte Staaten sind empört. Auch die Bundesregierung und andere europäische Staaten haben davor gewarnt, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Morgen wird der UNO-Sicherheitsrat sich damit in einer Sondersitzung beschäftigen.
Was sonst noch wichtig war?
Wir haben nicht nur die Bundestagswahl verloren, sondern wir haben die letzten 4 Bundestagswahlen verloren. Wir haben nicht nur dieses Mal 1,7 Millionen Stimmen verloren, sondern 10 Millionen seit 1998, fast die Hälfte unserer Wählerschaft.
Deswegen will sich die SPD reformieren. Auf dem Parteitag in Berlin hat Parteichef Martin Schulz in seiner Rede zum Leitantrag mehrere Punkte angesprochen, wie zum Beispiel wieder klar als Partei der einfachen Leute erkennbar zu sein und Arbeitnehmerrechte auch an die Digitalisierung anzupassen.
Selbstständig heißt heute nicht mehr Ärztin oder Installateur oder Buchhändler. Nein, das heißt heute immer häufiger Paketbote, Programmierer oder Fahrerin bei Uber. Wir müssen uns darum kümmern, dass diese Form der Selbstständigkeit nicht zu einer systematisierten Selbstausbeutung wird.
Außerdem hat Schulz gefordert, bis 2025 die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen. Europa sei die einzige Möglichkeit, im Wettbewerb mit anderen großen Regionen der Erde mitzuhalten. Zum Schluss ging es im Leitantrag um die Frage, ob die SPD Sondierungsgespräche über eine große Koalition beginnen soll. Schulz hat dazu geraten, aber ergebnisoffen.
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können.
Auch viele andere SPD-Politiker sind für Sondierungsgespräche. Strikt dagegen sind besonders die Jusos. Deren Vorsitzender Kevin Kühnert ist überzeugt davon, dass die SPD in einer neuen großen Koalition nicht aus ihrem Loch herauskommen kann.
Wir, die wir hier in 5, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
Sondierungsgespräche, ja oder nein? Darüber stimmen die Delegierten im Laufe des Abends noch ab. Danach stellt sich Parteichef Martin Schulz zur Wiederwahl. Über die Ergebnisse halten wir euch während des Abends hier bei Deutschlandfunk Nova auf dem Laufenden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Ingrid Köstner schreibt zum SPD-Parteitag auf der Facebook-Seite der Tagesschau: Auf keinen Fall soll die SPD wieder in die GroKo. Das wäre der Todesstoß. Die letzte GroKo hat sie ja sowieso fast platt gemacht. Wenn sie jetzt wieder koaliert, ist sie weg vom Fenster. Ähnlich sieht das Ingo Weber. Wenn es auf eine weiter so GroKo hinausläuft, dann werden CDU und SPD bei der nächsten Wahl prozentual im Keller landen. Es scheint so, als hätten die Parteien nicht verstanden, warum das Volk so gewählt hat. User Alex schreibt auf der Twitter-Seite der Tagesschau: Sozial ist die Politik der SPD schon seit Hartz IV und der exzessiven Förderung moderner Sklaverei durch Zeitarbeit nicht mehr. Da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn die Wähler weglaufen. Ralf Kowolik schreibt auf der Facebook-Seite der Süddeutschen Zeitung: Die SPD verrennt sich mit der Forderung nach den Vereinigten Staaten von Europa bis 2025. Kevin Reuter schreibt dagegen auf der Facebook-Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Hätte nicht gedacht, dass von der SPD auch einmal etwas Sinnvolles und Konstruktives kommt. Ansonsten schlagen sie sich nur mit Unsinnsthemen wie der Bürgerversicherung rum.
In der Türkei hat der Prozess gegen den Chef der pro-kurdischen Partei HDP angefangen. In der Anklageschrift werden Selahattin Demirtas unter anderem die Gründung einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Laut HDP fordert die Staatsanwaltschaft deshalb 142 Jahre Haft für den Politiker. Die Partei sagt, fast alle Vorwürfe aus der Anklage bezögen sich auf regierungskritische Reden. Demirtas gilt in der Türkei als einer der schärfsten Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Kurdenpolitiker wurde wenige Monate nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei festgenommen. Er war ein entschiedener Gegner von Erdogans Präsidialsystem. Die EU-Kommission verklagt Ungarn, Polen und Tschechien, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Der Europäische Gerichtshof soll entscheiden, ob die Länder deswegen bestraft werden sollen. Möglich wären Geldstrafen. Die EU will die Flüchtlinge, die in Italien und Griechenland ankommen, eigentlich möglichst gerecht auf alle Mitgliedstaaten verteilen. Vor allem die osteuropäischen Länder wollen da aber nicht mitmachen und hatten die Aufnahme von Flüchtlingen verweigert. Ungarn und Polen haben bis heute noch gar keinen Flüchtling aus dem EU-Umverteilungsprogramm aufgenommen. Tschechien hat 12 aufgenommen. Ungarn und die Slowakei hatten gegen das Umverteilungsprogramm geklagt, waren damit aber gescheitert.
Was noch wichtig wird?
Es geht mir nicht um Rache. Es geht mir wirklich um die Aufklärung. Und ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte meine Ruhe und meinen Frieden. Und das kann ich nur, wenn das aufgeklärt wird.
Gabi Müllers Sohn kam bei der Love Parade 2010 ums Leben. Morgen beginnt in Düsseldorf der Prozess um die Massenpanik. Angeklagt sind 10 Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent und der Stadt Duisburg. Ihnen wird vorgeworfen, durch Fehler bei der Planung oder Genehmigung der Love Parade dazu beigetragen zu haben, dass die Massenpanik entstanden ist. 21 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Dass es überhaupt einen Prozess gibt, war lange nicht abzusehen. Das Landgericht Duisburg hatte es als unwahrscheinlich angesehen, dass es zu einem Urteil kommt und wollte kein Verfahren eröffnen. Im April ordnete dann das Oberlandesgericht Düsseldorf doch einen Prozess an.
Und sonst in der Welt?
Posttraumatische Belastungsstörungen sind psychische Erkrankungen, die man bisher vor allem von Soldaten kennt. Die Betroffenen leiden unter Schlafstörungen, Panikattacken und Depressionen. Ursache sind traumatische Erlebnisse wie Gewaltverbrechen oder Krieg. Forscher warnen jetzt, auch Kinder und Jugendliche aus Problemvierteln der USA leiden oft unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Grund dafür ist demnach die allgegenwärtige Gewalt durch Schusswaffen. Selbst wenn die Kinder nicht direkt in eine Schießerei verwickelt sind, hören sie die Schüsse. Durch das Trauma seien die betroffenen Kinder stärker gefährdet, an Depressionen zu erkranken oder Drogen zu nehmen. Die Forscher warnen, die Verbreitung von posttraumatischen Belastungsstörungen in US-amerikanischen Problemvierteln sei vergleichbar mit der in Flüchtlingscamps. Äthiopien und Ägypten kämpfen ums Wasser. Konkret um das Wasser des Nils. Äthiopien baut gerade den größten Staudamm Afrikas, um daraus Strom aus Wasserkraft zu erzeugen. Später soll er mal die Leistung von 4 Reaktoren eines modernen Kernkraftwerks erbringen und die Wirtschaft des Landes ankurbeln. Flussabwärts sieht man den Staudamm gar nicht gern. Ägypten bezieht fast sein ganzes Wasser aus dem Nil und fürchtet jetzt, dass Äthiopien durch den Staudamm die Wassermengen drosselt. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi warnt sogar in Richtung Äthiopien, das Wasser sei eine Sache von Leben und Tod. Wenige Wochen ist die Versteigerung von Leonardo da Vincis Meisterwerk Salvator Mundi her. Zu einem Rekordpreis von 450 Millionen Dollar. Jetzt ist klar, wohin das Kunstwerk geht. In den Louvre in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Museum in dem reichen Golfemirat hat selbst erst seit einem Monat eröffnet. Wer das Kunstwerk ersteigert und dem Museum vermacht hat, ist unklar. Laut New York Times handelt es sich um einen saudischen Prinzen. Dass das Gemälde Salvator Mundi nach Abu Dhabi geht, ist bemerkenswert, denn es zeigt Jesus Christus. Im Islam gilt der nicht als Gottes Sohn, sondern als Prophet. Und konservative Muslime kritisieren die bildliche Darstellung von Propheten. Außerdem bemängeln Kritiker, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Louvre weltoffen geben und viel Geld für internationale Kunstwerke ausgeben, während im eigenen Land die Meinungsfreiheit und Kunst stark zensiert wird.
Wissensnachrichten.
Es ist ein ganz besonderer Fund, den Forscher da jetzt am Himmel gemacht haben. Sie haben einen Quasar entdeckt. Davon berichten sie im Fachmagazin Nature. Im Studio ist Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten. Bevor es um den Fund selbst geht, was ist ein Quasar?
Ja, ein Quasar ist der aktive Kern in einer Galaxie, von dem sehr viel Energie ausgestrahlt wird. Bekannter ist ein Quasar aber wahrscheinlich als schwarzes Loch, das umgeben ist von einer Scheibe mit Materie, die sehr hell leuchtet.
Und was macht jetzt den neu entdeckten Quasar so besonders?
Das sind gleich mehrere Faktoren. Zum einen hat das schwarze Loch in diesem Quasar irre viel Masse. Außerdem ist es der am meisten entfernteste Quasar, der von Astronomen bis jetzt entdeckt wurde. Die Forscher haben es geschafft, das Licht einzufangen, das rund um das schwarze Loch entstanden ist. Und diese Lichtstrahlen waren rund 13 Milliarden Jahre unterwegs, bis sie zur Erde gelangt sind. Es handelt sich damit nicht nur um das von uns entfernteste schwarze Loch, sondern das gibt es damit auch schon sehr lange. Es ist wirklich alt.
Okay, was heißt wirklich alt in dem Zusammenhang?
Ja, das Licht war ja rund 13 Milliarden Jahre unterwegs, bis es zur Erde gelangt ist. Und es ist ungefähr 13,9 Milliarden Jahre her, dass der Urknall stattgefunden hat. Das heißt, dass die Strahlen so 690 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurden. Und da war das Universum aus astronomischer Sicht noch ziemlich jung. Und über diese frühe Zeit des Universums wissen die Forscher noch gar nicht so viel. Also es ist schon ein spektakulärer Schnappschuss, der für die Astronomie von Bedeutung ist, weil es die Frage aufwirft, wie schwarze Löcher eigentlich grundsätzlich entstehen.
Und was weiß man bis jetzt schon darüber?
Ja, man kann physikalisch ganz gut erklären, dass schwarze Löcher nach und nach größer werden durch das, was sie alles so verschlucken. Aber dieses schwarze Loch muss auf eine andere Art entstanden sein, weil es so superreich an Masse ist. Also die Forscher schreiben von gigantischen 800 Millionen Sonnenmassen. Mal so zum Vergleich, das schwarze Loch, das sich im Zentrum der Milchstraße befindet, hat 4 Millionen Sonnenmassen. Aber wie genau dieser Quasar entstanden ist, wissen die Forscher noch nicht.
Ein ganz anderes Thema, wenn wir einer Gruppe von Menschen gegenüberstehen, dann nehmen wir wichtige Informationen superschnell wahr. Forscher sagen, wir brauchen dafür gerade mal eine halbe Sekunde.
Genau, und dann haben wir zugeordnet, wie viele Männer und Frauen es in einer Gruppe gibt und ob eine Gruppe deswegen eine Bedrohung darstellt. Beides hängt miteinander zusammen, schreiben Wissenschaftler aus den USA in einem Fachmagazin. Sie konnten in verschiedenen Experimenten nämlich zeigen, dass Menschen Gruppen als bedrohlicher empfinden, je höher der Männeranteil ist.
Von einer gefühlten Bedrohung hin zu erlebter Gewalt, die ist auch nach Jahrzehnten später noch nachweisbar, auf der DNA. Das zeigt eine Studie, bei der die DNA von Großmüttern und Enkeln verglichen wurde.
Diese Annahme gibt es schon lange. Ein Forscherteam der Universität Konstanz hat jetzt einen weiteren Beweis dafür geliefert. Sie haben die DNA von Menschen untersucht, die in dem brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro leben, in einer Gemeinde, in der Gewalt weit verbreitet ist, sowohl im eigenen Haus als auch auf der Straße. Fast 400 Menschen haben den Forschern eine Speichelprobe abgegeben, Großmütter, Töchter und Enkelkinder. Und die Großmütter und Töchter wurden außerdem noch nach möglichen Gewalterfahrungen während der Schwangerschaft befragt. Bei den Enkeln der Großmütter mit Gewalterfahrungen beobachteten die Wissenschaftler bestimmte Veränderungen der DNA, wobei sich die Gene selber nicht verändert hatten, aber die Lesbarkeit bestimmter genetischer Informationen. Und das ist eine Reaktion des Erbguts auf die Umwelt. Wenn die Großmütter während der Schwangerschaft Opfer von Gewalt wurden, ist das noch in der DNA der Enkel nachweisbar.
Danke, Alexandra Rank aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Südosten kommt im Laufe des Abends neuer Regen auf. Da kann es auch glatt werden. Sonst bleibt es meistens trocken. Auch im Norden lässt der Regen nach. Dazu nachts Temperaturen von 5 bis minus 5 Grad. Morgen wird es sehr windig und fast überall bewölkt und nass. Im Südosten auch mit Schnee. Das alles bei Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.